NDR Info. Themen des Tages.
Hier einige der Themen der kommenden halben Stunde im Überblick. Im VW-Aufsichtsrat wird über die geplanten Stellenstreichungen und Werksschließungen debattiert und die Belegschaft protestiert. In Mecklenburg-Vorpommern wird Ende September ein neuer Landtag gewählt. Es gibt jetzt eine neue Umfrage, die einen leichten Zuwachs für SPD und Grüne sieht, aber es führt weiterhin die AfD. Und bei der Fußball-WM gibt es heute das erste Viertelfinale Frankreich-Marokko. Darauf stimmt unser WM-Reporter gleich ein. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Nach der Forderung des Volkswagen-Vorstands, 4 deutsche Werke zu schließen und Zehntausende zusätzliche Stellen abzubauen, wird gerade im VW-Aufsichtsrat um einen Beschluss zum Thema Sparen gerungen. Kürzlich waren ja Berichte öffentlich geworden, wonach bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen könnten, also doppelt so viele wie bisher geplant. Und die Rede war auch von 4 Werken des VW-Konzerns in Deutschland, die geschlossen werden sollen. 2 im Norden, Hannover und Emden, außerdem Zwickau und Neckarsulm. Bei den Nordstandorten gab es wiederum Berichte, wonach das Land Niedersachsen einer Umwidmung und dem Auslaufen von Werken im Aufsichtsrat zustimmen würde. Das wurde inzwischen aus Hannover dementiert. Das Land Niedersachsen hält ja 20% der VW-Anteile und hat nach dem VW-Gesetz auch eine Sperrminorität. Bertil Starke berichtet jetzt über die Sitzung in Wolfsburg und die Proteste.
So hört sich der Auftakt des stürmischen Sommers bei Volkswagen an. Hunderte Beschäftigte protestieren kurz vor dem Start der Gespräche an der Konzernzentrale in Wolfsburg. Werksschließungen, der Abbau von 100.000 Jobs, eine mögliche Zerschlagung des Volkswagen-Konzerns. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich heute mit Themen, die beim größten Autobauer Europas lange Zeit als tabu galten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo gibt sich kämpferisch.
Große Angst, große Verunsicherung geht durch alle Werkshallen, alle Büros. Das ist keine Art und Weise, wie mit uns als Belegschaft umgegangen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Demonstration an der VW-Zentrale reiht sich in einen bundesweiten Protest ein. Unter anderem an den VW-Werken in Hannover, Emden und Zwickau sowie bei Audi in Neckarsulm sorgen die Sparpläne für Aktionen von Beschäftigten. Thorsten Gröger, IG Metall-Verhandlungsführer bei Volkswagen, kündigt in Wolfsburg erbitterten Widerstand an.
Wir sagen klar, wir werden nicht tatenlos zusehen, wenn der Konzern seinen Kurs nicht ändert. Dann war das nur eine Warnung und die ist deutlich.
Die Konzernspitze stellt sich heute nicht der Belegschaft. Sie präsentiert ihre Sparpläne dem Aufsichtsrat. Grünes Licht wird der dafür aber wohl kaum geben. Die Arbeitnehmerseite und das Land Niedersachsen stellen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern die Mehrheit. Betriebsratschefin Cavallo zeigt sich vor dem heutigen Treffen empört über den vorab durchgesickerten Sparkatalog.
Von diesen Plänen ist aber überhaupt nichts in der Belegschaft bekannt. Es gibt nur Überschriften. Stattdessen kursieren aber in den Medien nur die Themen Personalabbau und Standortschließung. Wo ist das Konzept des Unternehmens? Dieses Konzept muss der Belegschaft erklärt werden.
Schwach ausgelastete Werke, weiter zu hohe Kosten an den deutschen Standorten, dazu die schwierige Lage im Ausland. Viele dieser Probleme sehen auch die Arbeitnehmervertreter. Deswegen sei man schon beim ersten Stellenabbau vor 2 Jahren zu Kompromissen bereit gewesen, heißt es heute. IG Metall-Chefin Christiane Benner fordert in Wolfsburg nun Unterstützung von der deutschen und der europäischen Politik.
Wir brauchen dringend eine andere Zollpolitik. Wir müssen den deutschen Automobilsektor schützen. Das vielleicht nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen. Verdammte Scheiße, die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft. Für gute Arbeitsplätze. Für Mitbestimmung.
Ob Zölle für Autos aus dem Ausland den Sparstreit bei Volkswagen lösen, das ist fraglich. Wahrscheinlich ist dagegen ein stürmischer Sommer beim größten Autobauer in Europa. Der heutige Tag könnte dafür der Auftakt sein.
Ja, parallel zur Aufsichtsratssitzung findet der VW-Aktionstag statt. Organisiert von der IG Metall ist bundesweit an VW-Standorten Protest geplant gewesen. Beschäftigte haben nicht nur Banner und Protestschilder, sondern auch Trillerpfeifen dabei, wie eben in Wolfsburg schon gehört. Es handelt sich nicht um Arbeitskampf, sondern um Protest- und Informationsveranstaltungen. Laut einem Spiegelbericht soll die Produktion der VW-Tochter Audi in Baden-Württemberg ja in wenigen Jahren komplett auslaufen. Dazu Jens Niesing aus Neckarsulm.
Für mehr als 15.000 Beschäftigte steht der Job auf dem Spiel. Ganzen Familien droht die Arbeitslosigkeit, hieß es bei der Protestaktion in Neckarsulm. Die Beschäftigten wollen es nicht hinnehmen, dass ihr Werk in einigen Jahren geschlossen werden könnte, hat der Konzern doch erst im vergangenen Jahr eine hochmoderne Lackiererei in Betrieb genommen. Darüber hinaus gilt der Standort bei Audi als Entwicklungszentrum für künstliche Intelligenz. Dass der VW-Aufsichtsrat bei seiner Sitzung heute das ausbeschließt, erwartet in Neckarsulm kaum jemand. Doch der Betriebsrat befürchtet, dass der Konzern dem Standort keine neuen Fahrzeugmodelle mehr zuteilt, wenn die Verbrennermodelle auslaufen.
Gerade noch hat Bundeskanzler Merz in Ankara die Geschlossenheit der NATO betont. Nun ging es heute wieder um deutsche Innenpolitik. In einer kurzfristig angesetzten Regierungserklärung zeigte der Kanzler sich optimistisch, dass das Gesetz zur Reform der Krankenkassenbeiträge morgen beschlossen wird. Und wir hören gleich auch noch die ausführliche Begründung, warum der Eilantrag von Linken und Grünen, der die Abstimmung stoppen sollte, vom Verfassungsgericht abgelehnt worden ist. Außerdem sieht Kanzler Merz positive Signale in der deutschen Wirtschaft und er hat auch den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern von den USA angekündigt. Georg Schwarte fasst die Regierungserklärung zusammen.
Regierungserklärung des Kanzlers. Der war auch da, nur zeitweise eben nicht mehr auf der Regierungsbank. Kanzlersessel erster Reihe vorne links.
Der Bundeskanzler ist noch da, da hinten kann ich ihn sehen.
Ätzte AfD-Co-Chefin Weidel. Der Kanzler war da nämlich längst aufgestanden, hatte sich ins Plenum verzogen. Und zwar, als die Linksfraktionschefin Reichenegg ihn derart beschimpfte, dass er vorn einfach nicht mehr zuhören mochte. Da ging es gerade ums Attest am ersten Tag der Krankschreibung.
Ich weiß, Sie sind seit Geburt privatversichert, aber vielleicht schauen Sie doch mal mit uns Normalsterblichen kurz in ein Wartezimmer, einfach so fürs Gefühl. Dann sehen Sie mal, unter welchem Druck... Naja, da geht er.
Ja, da ging er. War aber nicht daher und auch nicht davongelaufen, sondern setzte sich zu seinen Leuten in die Unionsreihen, um dann hören zu müssen, wie Heidi Reichenegg den 8-Stunden-Tag auf ihre Art verteidigte.
Den lassen wir uns von Ihrer dahergelaufenen Regierung ganz sicher nicht nehmen.
Dahergelaufene Regierung. Da wurde es dann sogar der Bundestagspräsidentin Klöckner etwas zu wild.
Frau Kollegin Reichenegg, in einer Demokratie ist eine Regierung nicht dahergelaufen, sondern rechtmäßig ernannt. Und das bitte ich auch zu respektieren.
Apropos Respekt. Den sollte der Kanzler zuvor diesem Land, also gewissermaßen uns allen.
Wir sind ein starkes Land. Wir sind stark und wir können es auch bleiben.
Merz machte auf Optimismus, sprach von Zuversicht, Mut und ja, sogar von Stolz war die Rede in seiner Rede.
Wir brechen auf in die Zukunft, wir brechen auf in eine Zeit, in der wir gern und stolz Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind.
Das brachte später AfD-Co-Chef Krupalla auf die Idee zu fragen, welches Land der Kanzler da wohl meinte.
Muss ich wirklich fragen, wo leben Sie eigentlich? Wo leben Sie eigentlich mit Ihren Äußerungen, mit Ihren Wünschen, die Sie hier verbreiten? Müssten ja Ihre Umfrageergebnisse durch die Decke gehen.
Regierungserklärung. Es ging hoch her, hitzig beinahe, vor allem als Katharina Dröge, die Grünen Co-Fraktionschefin, diesem Reformkanzler angesichts der jüngsten Hitzewelle, angesichts der vielen Hitzetoten Mitgefühl und Amtsverständnis absprach. Kein Wort des Kanzlers dazu. Nicht damals, nicht heute, so beklagte sie.
Aber Sie sind auf Tauchstation gegangen und mich macht das fassungslos. Ich frage mich ehrlich, warum? Warum findet ein Bundeskanzler dort keine Worte?
Der Kanzler saß da noch vorn, drehte seinen Sessel aber demonstrativ weg. Die hohe Sitzlehne als Sichtschutz zwischen sich und der Wortflut von Katharina Dröge. Da wurden die Grünen wütend respektlos. Diese demonstrative Ignoranz brüllten sie.
Ich bitte jetzt um Ruhe. Ich verstehe die Aufregung. Eine hitzige Debatte über eine Regierungserklärung.
Hitzig war's, phasenweise. Merz wollte Mut machen, die AfD, sagt CSU-Mann Hoffmann, aber mache alles mies.
Sie quatschen unser Land in eine Depression, sie quatschen die Menschen in eine Depression.
Tino Chrupalla, immerhin Oppositionsführer einer Partei, die für bisweilen wüsten Umgangston bekannt ist, war da beleidigt.
Wenn der Oppositionsführer hier eine Rede hält, dann redet er und quatscht nicht, wie Sie das bezeichnen. Das ist immer das Erste. Sie reden doch immer von Anstand.
Anstand also nützte nichts. Hoffmann blieb dabei und machte aus Chrupalla konsequent Chupalla.
Herr Chupalla, und es wird Sie womöglich enttäuschen, aber ich bleibe bei meiner Formulierung, Sie quatschen das Land in eine Depression.
Und in die Finsternis schob er noch hinterher, um dann zu sagen, im Dunkeln löse man aber keine Probleme. Regierungserklärung, die letzte vor der Sommerpause, aber das Beste kommt ja noch, hatte Merz zuvor gesagt und auch sein Fraktionschef Jens Spahn sagte das dann später.
Wir tun alles dafür, dass ein einfacher Satz gilt, the best is yet to come, das Beste kommt noch.
Vielleicht meinte er auch die Sommerpressekonferenz des Kanzlers. Die kommt nächste Woche. Da wird es dann auch wieder um viel Optimismus und große Reformen gehen.
Georg Schwarte fasste die Regierungserklärung zusammen. Über das Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung kann dann morgen wie geplant im Bundestag abgestimmt werden. Denn das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen das Gesetzgebungsverfahren zum Gesundheitssparpaket abgelehnt. Warum sie eingereicht wurden und wie die Reaktionen auf die Ablehnung ausfallen, dazu jetzt Sarah Beham.
Der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen wollte in Karlsruhe verhindern, dass die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung noch vor der Sommerpause beschlossen wird. Aus seiner Sicht blieb den Abgeordneten für fast 300 Seiten mit Änderungen zu wenig Zeit für eine ordentliche Beratung. Dass sein Eilantrag und auch der Antrag des linken Abgeordneten Atış Gürpiner abgelehnt wurden, respektiere Dahmen selbstverständlich, wie er erklärte. Juristisch sei die Frage einer einstweiligen Aussetzung damit entschieden, politisch aber nicht. Die Folgen der Krankenkassenreform blieben aus seiner Sicht gravierend. Statt die Finanzprobleme der Krankenkassen nachhaltig zu lösen, verlagere die Koalition die Lasten auf Patienten, Beschäftigte, Arbeitgeber, Länder und Kommunen. Krankenhäuser gerieten weiter unter wirtschaftlichen Druck, Arzttermine und Psychotherapieplätze würden knapper. Die politische Verantwortung für die Folgen trage die Koalition. Der Hintergrund der sogenannten GKV-Reform ist, dass den Krankenkassen ab 2027 ein Milliardenloch droht. Die schwarz-rote Koalition will mit dem Gesetz die Beiträge stabil halten. Mit der Reform einher gehen aber auch höhere Zuzahlungen und Einschnitte für Versicherte. Nach der Entscheidung aus Karlsruhe kann der Bundestag jetzt wie geplant an diesem Freitag über die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung abstimmen.
Da schauen wir dann morgen in den Themen des Tages drauf. Bei allen Reformen ist ja auch immer Bürokratieabbau ein großes Thema. Weniger Aufwand für alle. Und es soll nun beim Kindergeld schon wirksam werden. Ab kommendem Jahr soll es automatisch ausgezahlt werden, also ohne, dass Eltern noch einen Antrag stellen müssen. Der Bundestag hat einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Jim Bob Nikschas berichtet.
Weniger Papierkram für Familien. Das finden im Prinzip alle Fraktionen im Bundestag erstmal gut. Union und SPD geht es darum, dass die Familienkassen das Kindergeld künftig automatisch an die Eltern überweisen können, ganz ohne Antrag. Dazu sollen die Behörden ab kommendem Jahr Daten von selbst untereinander austauschen. Voraussetzung ist, dass von einem Elternteil die IBAN, also die Kontoverbindung, vorliegt. Weil das bei Eltern, die schon ein oder mehrere Kinder haben, der Fall ist, soll die neue Regelung für sie als erste greifen, nämlich schon ab Anfang 2027. Wer sein erstes Kind bekommt, profitiert wohl erst Ende kommenden Jahres. Dann soll das automatische Kindergeld für alle funktionieren. Neben Union und SPD haben auch die Grünen im Bundestag dafür gestimmt. Linke und AfD haben sich enthalten. Die AfD befürchtet, dass die neue Regelung zu mehr Betrug beim Kindergeld führt. Das Gesetz geht nun weiter in den Bundesrat, wo noch die Länder darüber entscheiden.
Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, 2 Wochen nach Sachsen-Anhalt. In beiden Bundesländern liegt die AfD laut Umfragen weit vorne. Es gibt jetzt eine aktuelle Befragung aus Mecklenburg-Vorpommern, wonach die SPD, also die Partei der amtierenden Ministerpräsidentin Schwesig, 2 Prozentpunkte hinzugewonnen hat. Die genauen Zahlen und Regierungsmöglichkeiten hat nun Eva-Maria Guhl für uns.
AfD-Spitzenkandidat Holm zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis für seine Partei und teilt im gleichen Atemzug gegen SPD-Ministerpräsidentin Schwesig aus.
Ja, wir freuen uns. Weiterhin ein starkes Ergebnis. Und jetzt gehen die 2 Monate Wahlkampf ja erst los. Es soll mehr werden. Wir wollen die Alleinregierung. Und wir werden den Bürgern natürlich klar machen, dass Frau Schwesig hier gerade Opposition spielt, als hätte sie mit all dem, was passiert in Berlin und Schwerin, nichts zu tun. Es ist die SPD und Frau Schwesig hat an vorderster Front den Koalitionsvertrag auch in Berlin mit ausgehandelt. Und deswegen kann sie sich hier keinen schlanken Fuß machen.
Dabei sind, wenn es um den Posten des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin geht, die Umfrageergebnisse auf der Seite von Schwesig. 49% der Befragten wollen sie weiter auf dem Posten sehen und nur 27% wünschen sich Holm als Landeschef. Und genau da setzt Manuela Schwesig an. Wer wolle, dass sie Ministerpräsidentin bleibt, der müsse auch am 20. September SPD wählen. In der aktuellen Umfrage hat die SPD zwar 2 Prozentpunkte zugelegt, liegt aber mit insgesamt 29% hinter der AfD. Schwesig will das noch aufholen.
Mein Ziel ist, mit der SPD MV wieder stärkste Kraft zu werden. Das ist noch ein Weg, aber es ist gleichzeitig Motivation, die letzten Wochen bis zur Wahl zu nutzen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass unser Land weiter stabil und verlässlich regiert werden soll.
Schwesigs aktuelle Regierungspartnerin Die Linke kommt aktuell auf 12%. Ein Prozentpunkt weniger als bei der letzten Umfrage. Parteichefin Oldenburg ist trotzdem zufrieden.
Ach, für mich ist es wichtig, dass wir eine ganz stabile Linke bleiben, dass die Menschen merken, sie haben mit uns goldrichtig agiert, wenn sie uns wählen, weil wir uns um ihr Leben kümmern, um ein gutes, sozial gerechtes Leben im Antifaschismus. Und da setzen wir alles daran. Und dann werden wir sehen, was am Ende am 20. September dann rauskommt.
Die CDU liegt nur noch bei 9%. Generalsekretärin Hoffmeister macht dafür die zunehmende Polarisierung verantwortlich.
Wir haben im Moment ein Vorwahlkampfergebnis, so sehen wir das auch. Und wir sehen natürlich allerdings auch, dass wir einer ständigen Polarisierung ausgesetzt sind. Nämlich zwischen ganz rechts und ganz links. Und das beiden Blöcken im Moment tatsächlich nutzt und uns tatsächlich eher schadet.
Freuen dürfen sich die Grünen. Erstmals seit langem kommen sie in der aktuellen Umfrage auf 5% und können auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Spitzenkandidatin Müller will weiter um jede Stimme kämpfen.
Immer gilt, Umfragen sind Momentaufnahmen. Natürlich freuen wir uns über die 1-Prozentpunkt Zuwachs, weil es durchaus zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber es zeigt auch, wir müssen um jede Stimme kämpfen. Es geht darum, dass wir im Landtag sind, um dann stabile demokratische Mehrheiten zu sichern.
Der Trend für das BSW geht weiter nach unten. Nach der neuen Umfrage liegt die Wagenknecht-Partei bei nur noch 4%. Und auch die FDP würde es nicht in den Landtag schaffen.
Die deutsche Justiz ist überlastet. Viele Prozesse ziehen sich lange hin. In diesem Fall aber ging es recht schnell. Anfang Februar 2026 ist ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. 2 Tage nach der Tat ist der Zugbegleiter an einer Hirnblutung im Krankenhaus gestorben. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er hatte offenbar keinen Fahrschein und hatte den Zugbegleiter deswegen attackiert. Der Fall löste bundesweit eine Debatte über Sicherheit im Bahnverkehr aus. Heute fiel vor dem Landgericht Zweibrücken das Urteil. Alexandra Dietz.
Mehrere harte und blitzschnelle Schläge ins Gesicht. Der Zugbegleiter und alleinerziehende Familienvater Serkan Çalar stirbt nach einer eskalierten Fahrkartenkontrolle in einer Regionalbahn Mitte Februar in Landstuhl bei Kaiserslautern. Heute dann das Urteil, 10 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Für Eray Çalar, den Bruder des Opfers, unfassbar.
Wir sind sehr frustriert, wir sind aufgeregt, angespannt, wir sind traurig. Also wir wissen nicht, wie wir über diese Nachricht hinwegkommen sollen, weil mein Bruder einfach gnadenlos ermordet wurde und sein Mörder nur 10 Jahre Haft bekommen hat. Damit können wir auf jeden Fall nicht abschließen.
Der Prozess am Landgericht Zweibrücken drehte sich vor allem um eine Frage. Wollte der 26-jährige Angeklagte töten oder nicht? Die Gutachterin sprach von 11 bis 12 Schlägen gegen den Kopf, einige gingen daneben. Mordmerkmale habe das Gericht aber nicht gesehen, erklärt Sprecherin Corinna Zellmann.
Schließlich äußerte der Angeklagte gegenüber dem Zugbegleiter etwas in der Art wie, das wird ihm eine Lehre sein, was denklogisch voraussetzt, dass er davon ausging, dass der Zugbegleiter das Geschehen überlebt.
Für die Familie war der Prozess eine enorme Belastung. Warum, erklärt der Anwalt der Opferfamilie Yalçın Tekinoglu.
Die Familie hatte hier 6 Hauptverhandlungstage lang sehr aufmerksam, sehr geduldig zugehört, hatte dem Täter unmittelbar gegenüber gesessen und musste leider ertragen, wie der Täter nicht eine Reaktion, nicht ein Anzeichen von Reue gezeigt hat.
Die Anwälte des 26-jährigen Angeklagten widersprechen dem. Die Verteidiger hatten während der Verhandlung eine Erklärung vorgelesen, in der es hieß, dass ihrem Mandanten die Tat leid tue. Mit dem Urteil sind die Anwälte des 26-jährigen überwiegend zufrieden. Barbara Schammer.
Das Gericht hat sachlich richtig entschieden, es hat differenziert entschieden, es hat den Sachverhalt ordnungsgemäß gewürdigt. Was wir anders beurteilen, ist das Strafmaß. Wir sehen das verhängte Strafmaß als zu hoch an.
Seit der Tat wird bundesweit über den Schutz von Zugbegleitern diskutiert. Im Fernverkehr wurden Bodycams eingeführt. Im Nahverkehr dürfen Beschäftigte Kontrollen abbrechen, wenn Situationen eskalieren. Klar ist, die Erinnerung an den bei einer Ticketkontrolle getöteten Zugbegleiter Serkan Çalar soll wachgehalten werden. Für den zweifachen Familienvater soll ein Mahn- und Gedenkort am Mannheimer Hauptbahnhof seinem Dienstort entstehen.
Und das war ein Bericht von Alexandra Dietz. Wir schauen jetzt noch auf die Fußball-WM 2026. Martin Roschitz ist unser WM-Reporter in Miami. Nach dem spielfreien Tag gestern geht es jetzt in die Viertelfinalbegegnungen. Heute beginnen Frankreich-Marokko um 22 Uhr live in der ARD. Und auch die Franzosen haben nun versucht, eine gelbe Karte wegzudiskutieren gegen einen Bayern-Star. Erfolgreich?
Nein, die FIFA hat den Einspruch der Franzosen gegen die gelbe Karte von Michael Olise abgewiesen. Das hatten ja die Franzosen einfach versucht, weil jetzt kann man es ja mal versuchen, nach dem Belligan-Urteil, nachdem die rote Karte gegen ihn wieder einkassiert wurde beziehungsweise zur Bewährung ausgesetzt wurde, haben es jetzt eben auch andere Verbände versucht, unter anderem auch die Franzosen. Aber es ist abgewiesen worden, kassiert Olise gelb, also gegen Marokko wäre er in einem möglichen Halbfinale gegen Spanien oder Belgien gesperrt.
Ist ja ein besonderes Spiel. Frankreich-Marokko, da steckt wirklich viel drin. 2022 haben die Franzosen im Halbfinale gegen Marokko gewonnen. Jetzt ist das die letzte afrikanische Mannschaft noch im Turnier und Marokko inzwischen auch mehr als ein Außenseiter, oder?
Absolut. Viele marokkanische Topspieler sind in Frankreich ausgebildet worden. Auf diesem fantastischen Campus Clairefontaine habe ich mir selber mal angeguckt. Das ist wirklich beeindruckend und viel größer als das, was der DFB in Frankfurt hingestellt hat. Mittelfeldspieler Bouadi war im März noch Kapitän der französischen U21, hat sich vor der WM für Marokko entschieden. Und so gibt es einige Doppelstartler im Team. Und das verleiht diesem Duell nochmal eine ganz besondere Brisanz im Stadion in Boston, aber sicher auch in Frankreich, wo viele Marokkaner leben und sicher nicht jeder die Anerkennung bekommt, die er sich wünscht. Und durch diese Rivalität wird das auch sportlich auf keinen Fall ein Spaziergang für Frankreich.
Wenn wir noch auf Geschichten neben den Spielen gucken, die Zuschauerzahlen klingen ja rekordverdächtig. Die verlängerte WM mit 48 Mannschaften zu Beginn und schon jetzt sollen, ich habe die Zahl, 6.259.584 Menschen die Partien besucht haben.
Ja, das ist ja ein historischer Rekord, aber man muss die Zahl auch einordnen. Das liegt auch daran, dass erstmals 48 statt 32 Mannschaften teilnehmen oder teilgenommen haben und 104 statt 64 Spiele wie bisher ausgetragen wurden bzw. noch werden. Außerdem finden ja die meisten Partien in diesen riesigen NFL-Stadien mit 70 bis über 80.000 Plätzen statt. Und trotzdem stimmt, der Zuschauerzuspruch steigt, die Fans nehmen die WM sehr gut an und das trotz der sehr teuren Tickets.
Und wenn wir schon einen Blick voraus wagen, es soll eine Halbzeitshow geben. Das kennen wir bis hierhin so aus dem Fußball eher nicht. Am 19. Juli beim WM-Finale soll es also ähnlich wie beim Super Bowl einige Stars auf der Bühne geben. Wer kommt alles und wie lang soll diese Pause dann bitte dauern?
Ja, das ist ein krasses Star-Aufgebot. Neben Justin Bieber treten unter anderem Coldplay, Shakira, Madonna, BTS und Burner Boy auf. Und was mich stutzig macht, wie sollen die alle in 11 Minuten zu Wort kommen? Das wird eine Herausforderung. Die Halbzeit soll also spektakulär werden, ohne das WM-Finale zu stören. Vielleicht gibt's aber noch einen Auftritt nach dem Spiel. Liam Gallagher von Oasis hat schon angekündigt, dass er beim Finale Wonderwall mit den englischen Fans und dem Team performen würde, sollte England nach 60 Jahren wieder Weltmeister werden.
Das war unser WM-Reporter Martin Roschitz aus Miami. Vor wenigen Tagen ist sie 75 Jahre alt geworden und Fans aus aller Welt hatten Glück und Genesungswünsche übermittelt. Gestern Abend ist die britische Rocksängerin Bonnie Tyler gestorben in einem Krankenhaus in Portugal. Sie ist ja für ihre raue Stimme bekannt und war Anfang Mai in einem Krankenhaus in Faro an der portugiesischen Algarve-Küste notoperiert worden, lag anschließend wochenlang im künstlichen Koma. Zuletzt sah es aber so aus, als würde sich Tyler erholen. Gabi Biesinger mit einem Nachruf.
Diese Reibeisenstimme hat Generationen von Disco-Fans durch die 70er und 80er Jahre begleitet. Sie gehört Gaynor Hopkins, geboren im walisischen Swansea und weltweit bekannt als Bonnie Tyler. Ihr Markenzeichen, die raue Stimme, hatte sie erst mit Mitte 20 bekommen nach einer Operation an den Stimmbändern. Dass sie bis ins hohe Alter auf Bühnen in der ganzen Welt stehen würde, gerne auch in Deutschland, das hätte sie sich als junge Frau nie vorstellen können, erzählte sie im Interview mit der BBC, obwohl sie in einer musikalischen Familie aufwuchs. Ihre Mutter war Opernfan, Bruder, Schwester, alle haben gesungen, es war immer Musik im Haus.
I was brought up in a musical family. My mother was a wonderful singer. My brother is a singer, my sister is a singer. There was always music on scene. It's a heartache.
Nothing but a heartache. Für Bonnie Tyler ist schon als Teenager klar, ich will auf die Bühne und ich will singen. Die erste Bühne ist das Bett in ihrem Zimmer, das erste Mikro, ihre Haarbürste, so erzählte sie es später. Dann ging es zügig weiter mit einem Nachwuchswettbewerb und schließlich mit einer eigenen Band.
I didn't ever send my tapes away to...
Ich habe 7 Jahre lang in Clubs gesungen und nie eine Aufnahme zu einem Plattenverlag geschickt. Aber dann hat mich ein Talentsucher aus London gehört und ins Studio geholt. Dort habe ich Demos aufgenommen. Eins davon war Lost in France. So ging es los mit meiner Karriere.
Recording career started. I was lost.
Auf den frühen Erfolg folgen Durststrecken und nach Ausflügen in die Country-Szene schließlich die Rückkehr in die Rockmusik, zeitweise übrigens mit Dieter Bohlen als Produzent. 2013 schickte die BBC sie als Vertreterin für das Vereinigte Königreich zum Eurovision Song Contest nach Malmö.
And the lady hoping to turn things around for the UK, Bonnie Tyler.
Mit dem Song Believe in Me sollte die Sängerin mit der blonden Mähne die Pechsträhne der Briten beim ESC beenden. Aber es reichte doch auch wieder nur für den 19. Platz. Privat hatte Bonnie Tyler schon 1973 ihr Glück gefunden. Seit über 50 Jahren war sie mit ihrem Mann Robert verheiratet. Sie lebten zuletzt in Portugal in einem Haus an der Algarve. Dort war Tyler Anfang Mai zu einer Notoperation am Darm ins Krankenhaus gekommen, von der sie sich nicht mehr erholte. In Erinnerung bleiben werden ihre Hits wie dieser.
Gabi Biesinger hat an Bonnie Tyler erinnert und damit enden die Themen des Tages für Donnerstag, den 9. Juli.